So, ihr Lieben, guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich frage mich, wie ich da jetzt eine gute Überleitung hinkriege. Ich versuche es, glaube ich, erst gar nicht. Als ich das letzte Mal hier vorne stand, habe ich euch zwei Personen vorgestellt oder zumindest von zwei Personen berichtet. Der eine war George Walker Bush, der andere war Gott himself. Und der Unterschied zwischen den beiden war, also erst Gemeinsamkeiten zwischen den beiden waren, beide haben Versprechen gegeben oder Zusagen gemacht. Der Unterschied war, der eine konnte sie halten, der andere nicht. Es ist natürlich klar, wer von beiden wer ist. Gott hält seine Zusagen. Darum ging es, als ich das letzte Mal hier vorne stand. Und heute schließe ich mich so ein bisschen daran an. Heute kommt sozusagen Teil 2 von Gott hält seine Versprechen. Ich möchte mit euch ein bisschen genauer angucken, was für Versprechen wirklich konkret Gott uns gibt und welche denn wirklich überhaupt für uns gelten. Und zum einen gibt es ja so einige Versprechen, die Gott uns gibt, wo wir relativ sicher einfach sagen können, jo, das gilt für uns als Christen, das gilt für mich ganz persönlich und ich will mir auch einfach ein paar davon mit euch zusammen mal angucken. Das sind nämlich ziemlich coole Sachen. Zum Beispiel. Zum Beispiel Philipper 1, Vers 6. Da schreibt Paulus an die Philipper, ich lese das aus der neuen evangelistischen Übersetzung: Ich bin ganz sicher, dass Gott das gute Werk, das er in euch angefangen hat, auch bis zu dem Tag weiterführen und vollenden wird, an dem Christus Jesus wiederkommt. Also, es ist schon mal cool zu wissen. Gott hat das gute Werk in uns angefangen und er wird es auch zu Ende bringen. Und das Gute ist, das kann er auch. Warum kann er das? Oder, ich meine, könnte man ja durchaus sagen, gibt es ja eigentlich Hinderungsgründe bei. Was ist denn, Gott könnte ja auch sagen, ja, ich habe mit dir mal angefangen, aber irgendwie machst du nicht so richtig mit. Und dann mache ich jetzt auch nicht mehr mit dir weiter. Bist ein verlorener Fall. Aber das macht Gott zum Glück nicht. Denn im 2. Timotheusbrief, in Kapitel 2, da wird uns gesagt, wenn wir untreu sind, bleibt er Gott dennoch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Also selbst wenn wir mal nicht so richtig mit Gott unterwegs sind, gibt er uns nicht auf. Das ist richtig cool. Und noch eine Sache, die auch direkt damit zu tun hat, steht in dem zweiten Korintherbrief, und zwar in Kapitel 12, Vers 9. Meine Gnade muss dir genügen, denn meine Kraft ist gerade in den Schwachen mächtig. Also gerade da, wo wir es nicht hinkriegen, da kann Gott wirklich wirken und mit seiner Kraft reinkommen. Und das geht sogar so weit, dass Gott sagt, in den Situationen, wo du herausgefordert bist, da habe ich trotzdem diese Herausforderung in der Hand, da habe ich die Kontrolle drüber. Und zwar im ersten Korintherbrief in Kapitel 10. In Vers 13, da schreibt der Paulus: Aber Gott ist immer treu. Er wird nicht zulassen, dass die Prüfung eure Kräfte übersteigt, sondern euch bei der Versuchung den Ausgang zeigen, damit ihr sie durchstehen könnt. Also selbst in Situationen, wo man eigentlich denken könnte, warum passiert das hier gerade? Oder warum muss ich jetzt damit zurechtkommen? Das schaffe ich doch gar nicht. Sagt Gott, hey, ich bin da bei dir und ich zeige dir, wie du das durchstehen kannst. Und ihr kennt bestimmt alle auch die, ja, man könnte vielleicht sagen, das große Versprechen für uns Christen, dass wir in jeder Lebenslage uns darauf verlassen können, dass sie uns zum Besten dient. Ich will das auch einmal mit euch lesen, aber nicht nur das nämlich, sondern auch, was danach kommt. Also ich rede es natürlich von Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten mitwirken lässt. Also bei denen, die er nach seinem freien Entschluss berufen hat. Also das ist soweit erstmal die Zusage. Aber jetzt, worauf bezieht sich das denn? Oder was ist dieses Gute, worauf das alles hinwirken soll? Vers 29, denn sie, die er schon vorher im Blick hatte, die hat er auch vorher dazu bestimmt, im Wesen und Gestalt seinem Sohn gleich zu werden. Denn er sollte der Erstgeborene unter vielen Geschwistern sein. Also das gute Ziel, zu dem alles für uns mit hinwirkt, ist, dass wir in Wesen und Gestalt Jesus gleich werden. Wesen und Gestalt. Was heißt das denn? Also zum einen, das Wesen von Jesus ist das Wesen von Gott selbst. Und das Wesen von Gott ist alles Gute. Also es ist natürlich ein hoher Anspruch und es ist auch klar, dass wir das alleine nicht hinkriegen. Aber Gott sagt ja, ey, wir sollen heilig sein, weil er heilig ist. Und das ist was er in uns bewirkt. Die Heiligung, dass wir so werden wie Jesus in unserem Wesen, dass wir ebenso heilig sind. Und Gestalt, naja, also die Gestalt von Jesus, ja, er war hier auf der Erde als Mensch, jetzt ist er auferstanden, ist bei Gott im Himmel und seine Gestalt ist, naja, eine ewige Gestalt. Also er ist in der Ewigkeit bei Gott, er hat einen Körper, der nicht mehr verwest. Und genau das Gleiche, das steht uns auch bevor. Wir werden umgestaltet wie Jesus in Wesen und Gestalt, heilig und ewig. Und dazu dient alles, was uns passiert. Soweit erstmal zu so ein paar Sachen, die uns zugesagt werden, wo wir direkt sagen können, jo, das gilt für uns Christen. Interessant fand ich die Frage, was ist denn mit diesen ganzen Sachen, die dem Volk Israel zugesagt werden? Da gibt es ja durchaus einige Sachen, die Gott dem Volk Israel sagt und wo man so denken könnte, ja, gilt das jetzt für mich? Hört sich irgendwie schön an. Gilt das denn wirklich für mich? Und da will ich mir mit euch einen Vergleich angucken, den Paulus zieht im Römerbrief in Kapitel 11. Und zwar vergleicht er da uns als Christen und das Volk Israel mit einem Beispiel aus der Pflanzenwelt. Ich lese ab Vers 17. Nun sind einige Zweige ausgebrochen worden und du wurdest als neuer Zweig unter die übrigen eingepropft. Obwohl du von einem wilden Ölbaum stammst, hast du jetzt Anteil am Saft aus der Wurzel des edlen Ölbaums. Das, wovon Paulus hier spricht, er vergleicht das Volk Israel hier mit einem Ölbaum und uns als Christen mit Zweigen, die in diesen Ölbaum eingepropft werden. Ich habe mir das mal angeguckt, was dieses Einpropfen bedeutet. Das ist ganz interessant. Man nimmt da irgendein Gewächs irgendeiner Pflanze, das kann ein Ast von einem Baum sein, das kann ein Kaktus sein, das kann ein Kürbis sein, irgendwas. Und sucht sich eine andere passende Pflanze, wo man das im Wesentlichen reinsteckt. Man spitzt das Stück Holz, was man einpropfen möchte, an und verbindet das möglichst großflächig mit der Pflanze, in die man das einsetzen möchte. Und das, was dann passiert, ist total cool. Diese beiden verbinden sich miteinander und die Pflanze, in die man das eingesetzt hat, versorgt das, was man eingesetzt hat, mit, als würde es genauso mit zu der Pflanze dazugehören. So kann man zum Beispiel einen Baum haben, an dem Birnen und Äpfel wachsen. Und diese Methodik, die ist auch schon ziemlich lange bekannt, also da war sie auf jeden Fall bekannt und sie ist auch schon sehr lange ziemlich weit verbreitet. Gerade auch in Europa hat man schon vor mehreren hundert Jahren angefangen, das großflächig zu machen und viele verschiedene Apfelsorten zu züchten. Und so sagt Paulus hier, okay, so wie man in so einer Pflanze eine weitere Pflanze mit dazu machen kann, sodass sie da jetzt mitwächst und quasi mit dazugehört, obwohl die eigentlich einen anderen Ursprung hat, sind wir als Christen in das Volk Israel, so in die Wurzel des Volkes Israel eingepfropft und ziehen jetzt mit die Nährstoffe oder die Ressourcen, auf die das Volk Israel sozusagen zugreifen kann. Das Interessante ist ja hier, normalerweise macht man das, dieses Einpfropfen von Sachen, dass man sich was nimmt, was einen Nutzen bringt. Also man nimmt sich zum Beispiel einen Zweig von einer besonders tollen Apfelsorte und man pflanzt das ein oder pfropft es ein in eine Pflanze, die eigentlich sonst nicht so einen großen Nutzen hat. Zum Beispiel, keine Ahnung, irgendeinen Kirschbaum, den man nicht haben möchte, aber Äpfel, die möchte ich haben, also tue ich einen Apfelzweig in den Kirschbaum rein. Aber hier ist es ja irgendwie genau das Gegenteil bei dem Vergleich, den Paulus hier macht. Man hat hier einen Ölbaum, der eigentlich schon richtig gut ist, und jetzt nimmt man da irgendein wildes Ding, einen Zweig von einem wilden Ölbaum, der gar nicht so gute Frucht bringt, und tut den da rein. Aber diesen Vergleich macht er absichtlich, denn wenn wir den nächsten Vers lesen, dann wird klar, warum. Du hast keinen Grund, verächtlich auf die anderen Zweige herabzusehen. Und wenn du es dennoch tust, sollte dir klar sein, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Also wir können uns nichts darauf einbilden, dass wir jetzt mit dazugehören oder uns schon gar nicht sagen, wir sind besser als das Volk Israel, sondern wir dürfen uns freuen, dass wir dabei sind. Und deshalb, weil wir eben Anteil daran haben, haben wir ebenso auch Anteil an den Verheißungen. Das geht auch noch aus einigen anderen Sachen hervor. Ich will mit euch noch einige andere Stellen lesen. Zum Beispiel ebenfalls im Römerbrief in Kapitel 2, die Verse 28 und 29. Da schreibt Paulus: Nicht der ist nämlich ein Jude, der es nach außen hin ist, und der körperliche Vollzug ist auch nicht die wirkliche Beschneidung, sondern ein wahrer Jude ist der, der es innerlich ist, und die wahre Beschneidung ist die, die am Herzen geschieht. Sie kommt nicht durch die genaue Befolgung der Vorschrift zustande, sondern durch Gottes Geist. Also dadurch, dass wir Gottes Geist haben, gehören wir zum wahren, in Anführungszeichen, Volk Israel, also beziehungsweise zur wahren Beschneidung. Die Beschneidung war ja das Hauptbundeszeichen von dem Bund, den Gott mit dem Volk Israel und beziehungsweise insbesondere mit Abraham vorher geschlossen hatte. Und deshalb gelten uns jetzt ebenso diese Zusagen. Ebenso auch im Galaterbrief, in Kapitel 3, in Vers 29, schreibt Paulus: Wenn ihr aber Christus gehört, seid ihr Abrahams Nachkommen und habt Anspruch auf das zugesagte Erbe. Okay, super, super, super. Wir haben Anspruch auf das zugesagte Erbe. Das, was Gott an Zusagen Abraham gemacht hat, gilt auch für uns. Und die Sachen, die er dem Volk Israel zugesagt hat, gilt auch für uns. Wollen wir uns doch mal ein paar von denen angucken. Manche von denen scheinen ja schon irgendwie ein bisschen komisch. Zum Beispiel sagt Gott ja Abraham: Ja, du und deine Nachkommen, ihr werdet auf ewig in diesem Land hier leben. Oder im 5. Buch Mose in Kapitel 28, da ist eine ganze Liste von Segnungen und die Gegenüberstellung dazu auch dann die Flüche, die Gott seinem Volk sagt: Ja, wenn ihr euch an meinen Bund haltet, dann gebe ich euch das alles. Und das sind solche relativ, naja, banalen Sachen, aber auf jeden Fall alltäglichen, diesseitigen Sachen wie Segen in allen Geschäften, die du anpackst. Das ist Vers 8 in dem Kapitel. Was bedeutet das denn jetzt für uns als Christen? Ich will mir mit euch einmal angucken, was die Bibel ja auch selber dazu sagt. Im Hebräerbrief geht es ganz viel darum, und da wird das erklärt, inwiefern diese Zusagen auch für uns gelten. Hebräer Kapitel 11, ich lese mal ab Vers 8 und bis Vers 16, da wird insbesondere das für Abraham erklärt. Aufgrund des Glaubens gehorchte Abraham dem Ruf Gottes. Er verließ seine Heimat und zog in ein anderes Land, das Gott ihm zum Erbbesitz geben wollte. Er ging, ohne zu wissen, wo er hinkommen würde. Aufgrund des Glaubens siedelte er sich dort in dem zugesagten Land an, auch wenn er dort wie ein Fremder lebte und mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung, in Zelten wohnte. Er wartete auf die Stadt, die feste Fundamente hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Der Abraham, der hat diese Zusage ja nie wirklich erfüllt gesehen. Der ist gestorben, bevor er wirklich ein Volk hatte. Ja, er hat einen Sohn bekommen und dieser Sohn hat ebenfalls wieder Söhne bekommen, aber Abraham hat diesseits diese Erfüllung der Verheißung nicht gesehen. Und er hat auch gar nicht, so wie uns das hier im Hebräerbrief bezeugt wird, das Ziel gehabt, jo, diesseits und nur diesseits, sondern, wie es uns hier gesagt wird, er hat auf die Stadt gewartet, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Und wenn wir uns angucken, was es noch so für Verheißungen gab, also ich meine, diese Verheißung gerade mit dem Land, was Gott Israel verheißen hat, das hat sich eigentlich bis heute nie zu 100% erfüllt. Israel hatte nie alle Gebiete, die Gott ihnen zugesagt hatte, komplett in ihrem Herrschaftsbereich. Das heißt, auch das kommt eigentlich erst noch. Und wenn man so ein bisschen guckt, das sind auch Sachen, wo dann vom tausendjährigen Reich die Rede ist, wo dann davon die Rede ist, dass Gott sein Volk von überall her sammelt und er angebetet wird in Zion und die Welt komplett friedlich ist, da erst hat Israel dann wirklich allen Erbbesitz, den Gott ihm komplett zugesagt hat. Und was die Zusage angeht an das Volk Israel, dass sie ja, wenn sie Gottes Gebote halten, dann haben sie Segen in allen Geschäften, die sie anpacken, haben sie reiche Ernten und all solche Dinge, bin ich auch ins Nachdenken gekommen und habe gedacht, ja, also wenn ich mal so in die Weltgeschichte gucke und mal so gucke, wie geht es eigentlich so den Ländern, die sich nach Gottes Maßstäben richten weitestgehend, also wo die Leute dort sich nach Gottes Maßstäben richten oder auch nicht, ist das eigentlich schon ein Muster, was man durchaus beobachten kann. Also da, wo Leute ehrlich sind, wo das Recht einigermaßen herrscht, wo nicht Leute korrupt sind bis zum geht nicht mehr, da geht es dem Land im Allgemeinen eigentlich ganz gut. Das durften wir hier in Deutschland für lange Zeit erleben. Aber wenn wir anderswo hingucken, Korruption und Armut, Unrecht, Unterdrückung und schlechte Verhältnisse, wo es einem Volk schlecht geht, das gehört irgendwie zusammen. Das heißt, diese Zusage, ja, wenn wir als Menschen uns nach Gottes Geboten richten, dann geht es uns gut, dann gelingen uns unsere Geschäfte, dann haben wir reiche Ernten, dann zerstören wir nicht die Umwelt, die uns das ermöglicht. Das gilt ebenso genau auch uns. Es ist ganz praktisch. Ich will euch allerdings auch nicht nur mit solchen Dingen langweilen. Ich möchte auch noch ein paar andere Zusagen nennen, die auch wirklich für uns ganz persönlich sind, wo wir die Erfüllung auch ganz eindeutig sehen. Zum Beispiel wird uns der Heilige Geist angekündigt, schon im Alten Testament. In Jesaja, in Kapitel 59, da wird es angekündigt, und zwar in Vers 21, da sagt Gott voraus, ich schließe einen neuen Bund mit ihnen, sagt Jahwe. Mein Geist, der auf dir ruht und die Worte, die ich dir anvertraut habe, sollen immer in dir bleiben. Und genauso auch ich in deinen Nachkommen und in den Nachkommen deiner Nachkommen. Das gilt von jetzt an bis in Ewigkeit. Ich, Jahwe, habe es gesagt. Und diese Verheißung, die wird dann später auch aufgegriffen und gesagt, ja, das ist genau die Verheißung, die gilt jetzt für uns als Christen. In der Pfingstpredigt von Petrus, in der Apostelgeschichte 2, da greift er genau das auf. Das sind die Verse 38 und 39 in Kapitel 2 der Apostelgeschichte. Ein weiteres Versprechen, das Gott uns im Alten Testament gibt und auf das wir heute zurückgreifen können, ist das Versprechen der Rettung, dass er uns rettet. Ebenfalls in Jesaja in Kapitel 28, da der Vers 16, da sagt Jesus, sagt Gott auf jeden Fall, darum spricht Jahwe der Herr, seht her, ich habe auf dem Zionsberg ein festes Fundament gelegt. Es ist ein erprobter Block, ein kostbarer Eckstein, ein felsenfester Grund. Wer ihm vertraut, hält ebenso stand. Das wird später zitiert von Paulus. Der zitiert das im Römerbrief in Kapitel 10 und sagt, jo, diese Zusage, die gilt uns als Christen. Allerdings gibt es auch einige Zusagen oder Versprechen, wo ich sagen muss, wäre vielleicht schön, wenn ich die nicht unbedingt hätte und wüsste, ja, das wird genauso kommen. Zum Beispiel im 2. Timotheusbrief, in Kapitel 3, Vers 12, da sagt der Paulus dem Timotheus, dass er sich schon mal darauf einstellen soll, dass es nicht immer angenehm wird. Da sagt er, doch alle, die zu Christus gehören und so leben wollen, wie es ihm gefällt, wird man verfolgen. Böse und betrügerische Menschen dagegen werden es immer schlimmer treiben, andere in die Irre führen und selbst irre geführt werden. Also zum einen ist das natürlich, ja, nicht ganz so schön, aber zum anderen ist es auch gut zu wissen, dass Gott uns gegenüber da auch ehrlich ist. Er verspricht uns nichts, was er nicht auch erfüllen wird. Eine Sache, die mir dabei auch sehr, sehr großes Vorbild ist, auch daran, darauf zu vertrauen, dass Gott sein Versprechen erfüllt, auch wenn es vielleicht den Umständen gemäß nicht danach aussieht. Ich gucke mir erstmal mit euch die entsprechende Zusage in Jesaja in Kapitel 43, in Vers 2. Da sagt Gott, musst du durchs Wasser gehen, bin ich bei dir. Und durch reißende Ströme, sie überfluten dich nicht. Musst du durchs Feuer gehen, wirst du nicht versenkt. Diese Flamme verbrennt dich nicht. Denn ich bin Jahwe, dein Gott. Ich bin Israels heiliger Gott und ich rette dich. Diese Zusage, die war den Israeliten durchaus bekannt. Insbesondere war sie bekannt Schadrach, Meschach und Abednego. Die waren ja dann, als sie das Volk im Exil in Babylon war, waren die im Feuerofen, weil sie sich zu Gott bekannt haben. Davon wird uns berichtet in Daniel in Kapitel 3. Und Nebukadnezar sagt ihnen, ey Leute, ihr werdet jetzt in den Feuerofen geworfen. Wer kann euch da denn raus noch retten? Welcher Gott soll euch da raus retten? Und die erwidern dann Folgendes in Vers 17 und 18. Wenn unser Gott, dem wir dienen, uns retten will, dann wird er uns aus dem glühenden Ofen und aus deiner Gewalt retten. Und wenn nicht, sollst du, König, dennoch wissen, dass wir deinen Göttern nicht dienen und dein goldenes Bild nicht anbeten werden. Also diese drei Männer, die wissen einmal um die Zusage Gottes, dass er gesagt hat, jo, wenn du durchs Feuer gehen musst, wirst du nicht versenkt werden. Aber zum anderen sagen sie auch, ey, selbst wenn wir in diesem Feuer sterben, halten wir trotzdem an Gott fest. Das ist irgendwie, ja, auch irgendwie schwierig, denn Gott hat doch irgendwie das gesagt, wenn du durchs Feuer gehen musst, wirst du nicht versenkt werden. Aber trotzdem sagen die, wenn wir trotzdem in diesem Feuer verbrennen, halten wir trotzdem zu Gott. Das ist so irgendwie ein Prinzip, was wir oft auch sehen, was uns auch eindeutig nochmal erklärt wird in Hebräer 11. Und da lese ich mit euch nur die Verse 35 bis 40. Andere dagegen, die auch Gott vertrauten, wurden zu Tode gefoltert. Sie hofften auf eine bessere Auferstehung, als nur ihre Freiheit wieder zu erlangen. Wieder andere ertrugen Spott und Auspeitschungen, Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt und mit dem Schwert umgebracht. Heimatlos zogen sie umher, in Schaf- und Ziegenfelle gehüllt, notleidend, bedrängt, misshandelt. Die Welt war es nicht wert, solche Menschen zu tragen, die in Wüsten und Bergen, in Höhlen und Schluchten umherirren mussten. Doch alle, die ihr Vertrauen auf Gott, die durch ihr Vertrauen auf Gott ein rühmliches Zeugnis erhielten, haben die Erfüllung der Zusagen nicht erlebt. Und zwar deshalb, weil Gott für unsere Zeit etwas Besseres vorgesehen hat. Denn sie sollten nicht ohne uns die Vollendung erreichen. Also hier in dieser Welt erleben wir durchaus schwere Sachen, aber die Vollendung von Gottes Zusagen, die wird kommen. Und die wird kommen, wenn Jesus wiederkommt. Und darauf freue ich mich sehr. Ich bin auch sehr gespannt, was heißt sehr gespannt? Ich freue mich auch sehr auf den Gebetsabend nächstes Jahr während der Gebetswoche, dass wir darum beten, dass Jesus wiederkommt. Das ist auch eine Zusage, die er gemacht hat. Und wie ich beim letzten Mal gesagt habe, dass wir ja auch dafür beten sollen, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Das finde ich es gut, dass wir eben genau auch dafür beten. Also in allem, was wir in dieser Welt erleben müssen, dient es einem Ziel, nämlich dem Ziel, dass wir in Wesen und Gestalt wie Jesus werden. Und in all dem ist Gott trotzdem bei uns. Am prägnantesten auf den Punkt gebracht, finde ich, ist das in Römer 8, Vers 38 und 39. Da schreibt Paulus: Denn ich bin überzeugt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Teufel, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalten. Nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die uns verbürgt ist in Christus Jesus, unserem Herrn. Nichts kann uns von Jesus trennen. Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Und alle Zusagen, die Gott uns gemacht hat, alle Sachen, die auch insbesondere dem Volk Israel versprochen hat, kommen zur Vollendung, wenn Jesus wiederkommt. Dass das alles irgendwie in Jesus liegt, damit möchte ich schließen mit dem Gedanken, das steht in 2. Korinther, in Kapitel 1, Vers 20. Da sagt Paulus: In ihm, Jesus, ist das Ja zu allen Zusagen Gottes. Darum sprechen wir durch ihn auch das Amen zur Ehre Gottes. In Jesus und mit der Wiederkunft Jesu erfüllen sich alle Zusagen, die Gott gemacht hat, uns gegenüber, dem Volk Israel gegenüber. Und diese Zusagen dem Volk Israel gegenüber dürfen wir uns für uns ebenso in Anspruch nehmen, weil wir eingepfropft sind, wie so ein Zweig von einem Baum in einen anderen Baum rein und die Nährstoffe davon mitbenutzt. Dafür bin ich sehr dankbar. Das möchte ich auch im Gebet noch zum Ausdruck bringen, zum Abschluss. Jesus, ich danke dir, dass durch dich alle Zusagen erfüllt werden. Danke für die Zusagen, die du uns gegenüber gemacht hast. Auch, dass du immer bei uns bist, in schwierigen Zeiten, in guten Zeiten. Danke, wie wir das in diesem Jahr erleben durften. Und ich bitte dich, dass wir das auch im nächsten Jahr wieder zusammen erleben dürfen. Amen.